Ja, hallo und herzlich willkommen zum Stotterfunk hier im Freien Radio für Stuttgart. Heute mal wieder seit anderthalb Jahren fast live im Studio. Ich sag kurz die Frequenzen, aber die sind eigentlich bekannt, sonst würdet ihr uns ja jetzt nicht hören. Aber trotzdem, 99,2 MHz über Antenne, 102,1 MHz über Kabel und im Internet unter www.freies-radio.de rund um den Globus. Ja, wir haben heute, wie gesagt, uns entschieden, zum ersten Mal wieder live ins Studio zu kommen. Haben ein abwechslungsreiches Programm. Wir haben ein paar Interviews vorproduziert. Wir erzählen was über den Kongress. Aber jetzt stellen wir uns erstmal vor. Mir gegenüber sitzt der Simon. Hallo Simon.
Hallo Michael. Ja, auch ich freue mich wieder hier zu sein. Wir sind zu zweit, genügend Abstand. Aber es ist ein anderes Feeling, live im Radio zu sein, zu sprechen, sich zu unterhalten. Genau. Mein Name ist Simon. Gehört zur Stotterer Selbsthilfegruppe in Stuttgart. Genau, schon öfters dabei gewesen, schon relativ lange dabei. Genau, und ich freue mich auf den Abend.
Ja, und ich bin der Michael Reichert. Bin, wie gesagt, ich bin auch bei einer anderen Redaktion, aber da habe ich auch jetzt lange vorproduziert. Heute das erste Mal wieder da. Mir kommt alles einigermaßen vertraut vor. Ich hoffe, wir können auch fehlerfrei durchfahren. Und wir freuen uns beide auf die Sendung. Und musikalisch habe ich mir gedacht, heute fangen ja die Ferien an. Sind wir ein bisschen ferienlastig oder sommerlich. Das erste war die Zweiraumwohnung mit In einem sonnigen Tag. Und jetzt kommt als nächstes No Sports mit dem Titel Summer. Ja, das war die Band No Sports mit ihrer fröhlichen Hommage an den Sommer. Wir beginnen im Programm und wie angekündigt haben wir diverse Interviews geführt. Wir beginnen mit dem Interview, das Anja vorbereitet hat, nämlich mit Tobias Hase und Philippus Merilli, die beide Berater sind im Sprechraum in Berlin. Das ist eine Beratungsstelle, über die Anja jetzt viel rausbekommt in ihren Interviews und ich vielleicht nachher im Nachgang noch was von der Homepage zitieren kann. Das müssen wir mal sehen, wie wir durchkommen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und hören, was die Anja die zwei Herren gefragt hat.
Guten Tag, herzlich willkommen im Freien Radio für Stuttgart. Ihr hört den Stotterfunk. Dieses Interview wird per Skype aufgezeichnet, da wir zeitlich nicht so ganz zusammengefunden haben. Aber wir sitzen jetzt ja alle in unserem Wohnzimmer vor dem Computer. Und ich freue mich sehr, dass ich die anderen hier vor mir habe. Und ja, wir möchten hier reden über den Sprechraum. Sprechraum, was ist das? Wo seid ihr gerade? Stellt euch vielleicht kurz vor, was ihr seid. Kurz zu mir, mein Name ist Anja Frei und ich bin ein Mitglied in der Redaktion des Stotterfunks. Nun seid ihr dran, stellt euch kurz vor.
Dann fange ich mal an. Ja, ich bin Tobias Hase, bin aus Magdeburg, in der Stotterer Selbsthilfe seit 2010. Und seit 2018 eben einer der zwei Mitarbeiter im Sprechraum in Berlin. Wohne tue ich in Magdeburg und bin da auch derzeit im Homeoffice.
Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Philippus Merilli. Also ich bin der zweite Mitarbeiter des Sprechraums, der, ich glaube, so viel können wir schon sagen, eine Beratungsstelle ist, eine Beratungsstelle in Berlin, wo ich selbst auch lebe. Ich stottere, seit ich ungefähr drei bin und bin jetzt in Berlin seit 2015 ungefähr in der Selbsthilfe aktiv und also der Sprechraum hat sich eben auch aus der Selbsthilfe heraus gegründet. Da werden wir nachher bestimmt noch ein bisschen mehr zu sagen und jedenfalls über die Selbsthilfe stottern bin ich dann eben auch Mitarbeiter im Sprechraum geworden.
Dann vielen Dank fürs Erste. Nun, meine Frage, seit wann gibt es den Sprechraum? Und du, Philipp, du bist schon darauf eingegangen. Und wie hat sich dieser gegründet? Seid ihr ein Verein? Seid ihr eine Firma? Oder was seid ihr?
Also der Sprechraum ist, wie Philipp schon gesagt hat, eine Beratungsstelle. Eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, aber mit dem Schwerpunkt Stottern tatsächlich. Es gibt die Beratungsstelle seit Januar 2018 und da wurde die auch gegründet. Und was wir sind oder ja, wozu wir gehören, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also es gibt seit dem Bundesteilhabgesetz gibt es die sogenannte ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Das ist ein großes Förderprogramm der Bundesregierung, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und das wurde aufgelegt und im Rahmen dieses Förderprogramms sind insgesamt 500 Beratungsstellen entstanden. Und im Jahre 2017 konnte man sich eben auf dieses Förderprogramm bewerben. Also man musste einen Antrag stellen, so wie die Gruppen ja auch Anträge stellen für Projekte oder die Landesverbände für Krankenkassenförderung dann Projektanträge stellen. So mussten wir eben auch, also wir, der Landesverband Stottern und Selbsthilfe Ost e.V. muss einen Antrag stellen beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die Beratungsstelle. Und das haben wir im August 2017 gemacht. Mussten mal ein bisschen warten und dann haben wir den Zuschlag im Dezember 2017 bekommen und im Januar ging es dann auch schon los.
Super, dass es so funktioniert hat. Ihr habt gesagt, ihr seid eine Beratungsstelle. Habt ihr ein Büro oder seid ihr nur online? Gerade ist ein bisschen schwierig mit Präsenz beraten. Aber habt ihr ein Büro oder wie seid ihr zu erreichen?
Ja, ich kann ja vielleicht dann mal weitermachen. Also einmal, wir haben ein Büro tatsächlich in Berlin, sind da auf ganz viele verschiedene Weisen zu erreichen, also per E-Mail, per Telefon natürlich. Und das ist etwas, was wir jetzt tatsächlich auch in der Corona-Zeit für uns entdeckt haben, per Videokonferenz, was eine hervorragende Alternative war und ist zu persönlichen Gesprächen, die wir natürlich dort auch machen. Und wenn ich das vielleicht noch kurz ergänzen darf zu dem, was Tobias gesagt hat. Also er hat gesagt, wir werden finanziert durch Mittel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Für die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, so nennt sich das Programm. Es gibt eben zwei Grundprinzipien, die wir sehr wichtig finden und die es so bisher noch nicht gab in der Beratungslandschaft. Nämlich einmal, dass eine Beratungsform, die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, für alle Menschen mit Behinderungen zuständig ist, also sich für die Beratung dieser Menschen verantwortlich fühlt, egal welche Beeinträchtigungsform es ist, egal ob jemand gehörlos ist, blind ist, auf Assistenzbedarf angewiesen ist oder eben stottert, so wie wir. Also man kann grundsätzlich zu jeder Beratungsstelle gehen. Das ist so ein Grundprinzip, also eine für alle heißt dieses Prinzip, eine Beratungsform ist für alle Menschen zuständig, egal welche Beeinträchtigung oder chronische Erkrankung sie haben. Dafür steht das. Das zweite Grundprinzip, was ich sehr wichtig finde, dass man versucht, nach Möglichkeit Peer-Berater einzusetzen. Also das heißt, Menschen, die selbst Erfahrungen mit chronischen Erkrankungen, mit Behinderungen, mit Beeinträchtigungen haben, so wie wir eben mit dem Stottern. Und auf dieser Basis beraten wir dann eben auch im Sprechraum und wie gesagt dann auch vor Ort in einer Beratungsstelle in Berlin.
Dann vielen Dank. Du hast jetzt schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet, Filippo und Tobias. Ihr habt auch gesagt, dass ihr verschiedene Arten von Behinderung oder mit Menschen mit Behinderung berät. In welcher Form oder was beratet ihr da? Stellt ihr Hilfeleistungen und Ausfüllen von Formularen, die manchmal wirklich sehr schwierig sind? Oder was für Hilfeleistungen stellt ihr da bei Behördengänge, Arztgänge? Wie kann man sich das vorstellen?
Also die Anliegen der Ratsuchenden, die zu uns kommen, sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also der Schwerpunkt, hatten wir schon gesagt, bei uns ist eben wirklich Stottern und die meisten Ratsuchenden, die zu uns kommen, fragen auch wegen des Stotterns und beim Stottern oder bei Menschen, die uns aufsuchen wegen Stottern, sind auch ganz viele Eltern stotternder Kinder dabei. Und die fragen dann danach, was ist Stottern überhaupt? Woher kommt Stottern? Wer hat Schuld? Oder was ist die Ursache? Und natürlich, was kann ich jetzt eigentlich machen? Also welche Therapieformen gibt's? Aber auch, wie gehe ich damit um? im Alltag? Wie reagiere ich darauf? Was soll ich jetzt machen? Und wir helfen dann dabei, dass wir erstmal so ein bisschen Licht in das Dickicht bringen der Therapielandschaft, dass wir aufklären darüber, welche Therapieformen gibt's, was kann man machen, wie findet man einen guten Logopäden. Das sind so die hauptsächlichen Fragestellungen, mit denen Eltern zu uns kommen. Und es ist auch manchmal nicht ganz leicht, dass man gleich einen Therapieplatz kriegt oder gleich beim Logopäden rankommt. Und da können wir halt erstmal ganz gut so diese Zeit überbrücken, dass die Eltern nicht so in der Luft hängen, sondern erstmal jemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können, wo sie erstmal ihre Sorgen und Ängste mitteilen. Und dann erstmal aufgefangen werden.
Dann vielen Dank, Tobias. Wir haben jetzt schon sehr viel erfahren. Jetzt kommt ein bisschen Musik. Der Michael hat uns wieder bestimmt tolle Musik rausgesucht. Und jetzt kannst du die Musik abspielen, Michael.
Yes, all right, singen die Propellerheads in ihrem Titel Take California. Ihr seid immer noch im Störterfunk und wir machen weiter mit dem Interview von Anja mit Tobias Haase und Philippus Merilli, dem Sprechraum. Im zweiten Teil geht es ein bisschen detaillierter drum, was dort genau gemacht wird, wie genau beraten wird. Hört einfach mal rein, Teil 2.
Ich kann vielleicht das kurz nochmal ein bisschen ergänzen, was Tobias gerade gesagt hat. Er hat ja ausführlich zum Stottern geantwortet, was eben unser Hauptgeschäft ist. Also bei Menschen mit anderen Beeinträchtigungen, die Anfragen sind ganz unterschiedlich. Also es geht manchmal eher ums Thema Wohnen, ganz oft ums Thema Arbeit, bei Kindern oft um das Thema Schule. Also wie können Kinder inklusiv beschult werden? Wie ist das mit Nachteilsausgleichen in der Schule? Und ganz oft sind es im weitesten Sinne wirklich Hilfen, gar nicht erstmal unbedingt bei der Antragstellung, sondern dabei würde ich sagen, überhaupt erstmal die Anträge zu finden. Also im weitesten Sinne kann man sagen, geht es tatsächlich oft um Teilhabe und um Eingliederung in bestimmte Unterstützungsstrukturen. Und da gibt es so einen bestimmten Leistungskatalog, aber da kommt man als Laie nicht unbedingt drauf. Und da können wir, glaube ich, oft ganz gute Hilfestellungen geben und sagen, da und da findet man den und den Antrag oder die und die Möglichkeit hat man vielleicht noch, um Hilfen zu beantragen. Und eben, also wir haben da zumindest, glaube ich, relativ große Recherchekompetenz inzwischen entwickelt und gucken eben im Notfall auch mal in die Gesetzestexte. Also wir dürfen keine Rechtsberatung machen, aber wir wissen doch so grob, welche Gesetzestexte, welche Leistung zum Beispiel regeln. Und das schafft man als Laie sonst auch oft nicht, würde ich sagen, da reinzugucken. Also mich zumindest hätte das vor 4 Jahren noch völlig überfordert.
Super, vielen Dank. Dann vielleicht noch eine Frage, was habt ihr für eine Ausbildung? Muss man da speziell geschult sein? Seid ihr Sozialarbeiter oder habt ihr eine Zusatzausbildung gemacht, dass ihr da vielleicht noch kurz darauf eingeht?
Ja, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Also Philipp hat ja ganz am Anfang gesagt, das Besondere an dieser ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung und eben auch am Sprechraum ist eben, dass die Mitarbeiter selbst Betroffene sind. Also diese Peer-Beratung lebt eben davon, dass das selbst Betroffene diese Beratung machen und da hauptamtlich als Berater arbeiten. Und so ist es dann eben auch, dass ganz viele der Peer-Berater eben ganz verschiedene berufliche Hintergründe haben. Und so ist es bei uns beiden, also bei Philipp und bei mir eben auch. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe Biochemie studiert, habe dann ein paar Jahre an der Universität gearbeitet und bin dann über die Selbsthilfe dann in diesen Beraterjob reingerutscht. Ich habe meine Elternzeitvertretung in der Bundesvereinigung in der Geschäftsstelle gemacht und habe da dann gemerkt, ja, es macht mir irgendwie Spaß und habe dann eben das Glück gehabt, im Sprechraum anfangen zu können. Aber ja, wir haben uns seitdem also weitergebildet. Wir haben jede Menge über das Sozialrecht gelernt. Wir haben aber auch beratungsmethodische Weiterbildungen gemacht. um uns da eben fit zu machen und auf gut auf die Ratsuchenden eingehen zu können. Und ich selber habe jetzt noch eine einjährige Weiterbildung zum Peer Counselor gemacht.
Und Filippo, dann kannst du uns vielleicht noch deinen beruflichen Werdegang, wie du dazu gekommen bist, auch noch kurz sagen.
Ja, gerne. Also ich bin ursprünglich eben auch, nein, ich komme ursprünglich auch aus einem ganz anderen Bereich, also ähnlich wie Tobias. Bei mir ist es so, dass ich Literaturwissenschaftler bin und eine ganze Weile auch an der Universität gearbeitet habe, also im Fach Germanistik als Literaturwissenschaftler. Und ich wollte das aber irgendwann aus verschiedenen Gründen nicht weitermachen und habe dann damals einen beruflichen Wechsel mit einem örtlichen Wechsel, nämlich nach Berlin, verbunden. Und habe dann hier noch meine Zeit lang etwas ganz anderes gemacht und bin dann eben, also dann kam halt irgendwann das Angebot, also Tobias hatte den Antrag damals geschrieben, zusammen mit noch jemandem, mit Susanne Grebe-Deppe aus der Selbsthilfe, um die Beratungsstelle zu gründen. Und als dann klar war, dass der Antrag gestellt wird, ist dann irgendwann der Stottern- und Selbsthilfe-Landesverband Ost auf mich zugekommen, der übrigens im Hintergrund der Beratungsstelle steht als Projektträger. Also insofern ist sie auch aus der Selbsthilfe hervorgegangen. Und der Vorstand des Landesverbands und Tobias, die haben dann eben irgendwann gefragt, also Filippo, wenn das klappt, möchtest du nicht vielleicht dann da mitarbeiten? Und ich fand das super spannend, also weil Stottern, also ich glaube, für viele stotternde Menschen ist es so wie für mich, dass es einen sowieso beschäftigt und das Leben auch ein Stück weit prägt und das dann zur Arbeit machen zu können und Menschen vielleicht hier und da auch ein Stück weit helfen zu können beim Umgang mit ihrem Stottern, das fand ich eine tolle Chance und da habe ich dann gesagt, ja klar, interessiert mich.
Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass ihr selber betroffen seid, dass ihr jetzt nicht von irgendwas sagt, was man nicht selber auch erlebt hat. Es kommen ja wahrscheinlich sicherlich auch viele Anfragen, die ihr auch selber schon erlebt habt und wo ihr das sehr, sehr gut nachvollziehen könnt. Vielleicht könnt ihr kurz sagen, was ihr jeden Tag so macht. Der Filippo hatte schon gesagt, dass ihr auch in Gesetzestexte nachschaut, dass ihr Nachteilsausgleich, aber wie sieht es konkret aus? Geht ihr nach Hause? Geht ihr in die Schule? Was macht ihr? Was habt ihr für Möglichkeiten?
Genau, also das ist ganz unterschiedlich. Also wir kriegen erstmal die Anfrage, in aller Regel so, dass wir dann einen Termin vereinbaren mit demjenigen. Also entweder rufen die Ratsuchenden bei uns an oder schreiben uns eine E-Mail. Dann machen wir einen Termin, dass wir auch wirklich dann uns die Zeit nehmen. Eine Beratung dauert bei uns so eine Stunde, anderthalb Stunden. Und in dieser ersten Stunde fragen wir erstmal ab, ne, worum geht's überhaupt und was ist die Fragestellung und was ist unser Beratungsauftrag. Und beim Thema Stottern sind wir mittlerweile recht fit. Also da finden wir auch die Antworten sofort und in dem Gespräch dann schon, aber es gibt eben auch, wie Filippo schon gesagt hat, ganz unterschiedliche Fragen und da sind wir manchmal auch nicht gleich auskunftsfähig und müssen erstmal recherchieren und das sagen wir den Ratsuchenden auch, also wir machen uns schlau und vereinbaren dann noch einen späteren Beratungsgespräch oder schreiben dann eine E-Mail als Antwort, aber jedenfalls recherchieren wir dann für die Ratsuchenden und ja, dass man einfach weiß, wo kann man welche Anträge stellen, welche Hilfe kriegen, wie ist das jetzt genau mit dem Nachteilsausgleich, dann guckt man in die Gesetze rein oder wenn es um andere Sachen geht, dann guckt man in Gesetze rein oder in Verordnungen rein. Das ist manchmal eine ganz schöne Wühlerei und eine Sisyphus-Arbeit, aber das macht Spaß und ist auch wichtig und daran merkt man aber auch, wie komplex dieses Sozialsystem eben ist und damit ist man schnell überfordert als Außenstehender, der ja noch einen normalen Beruf hat und der Familie hat und einfach viel um die Ohren hat und da hat man die Zeit nicht und wir haben mittlerweile Erfahrungen, wir wissen, wo was steht und wir finden manche Sachen einfach schneller als die Ratsuchenden.
Dann vielen Dank, Tobias. Jetzt hat der Michael wieder super tolle Musik für uns rausgesucht und danach werden wir noch mal ein bisschen weiter quatschen. Bis gleich.
Ja, das war nicht leicht, sagt Inspektor Clouseau von den Special Guests in der Ska-Version. Wir machen weiter mit unserem Interview, beziehungsweise mit Anjas Interview mit Tobias Haase, Philippus Merilli. Teil 3 folgt jetzt.
Ich habe heute, glaube ich, ein bisschen den ergänzenden Part, nachdem Tobias einmal angefangen hat und wir immer ganz gerecht abwechselnd sprechen. Nein, aber ich würde tatsächlich gerne noch etwas hinzufügen, vielleicht auch so ein bisschen andeuten, wo so noch weitere Besonderheiten unserer Beratung sind. Ich glaube, eine Besonderheit ist tatsächlich, dass wir parteilich sein können. Also das heißt, wenn Ratsuchende zu uns kommen, gucken wir erstmal tatsächlich ganz stark, ja, was ist denn gerade die Hauptfrage, was ist das Hauptanliegen und versuchen erstmal das zu verstehen und auch durchaus empathisch zu verstehen, was wir, denke ich, gerade beim Stottern besonders gut können, aber durchaus auch bei anderen Beeinträchtigungsformen. Und dann gar nicht zu fragen, ist das jetzt falsch oder richtig, sondern wirklich erstmal vom Bedürfnis des Ratsuchenden auszugehen, ihn da abzuholen, wo er ist und zu gucken, wo wir ihn unterstützen. Und da ist zum Beispiel, um das jetzt nochmal bezogen auf das Beispiel Stottern zu sagen, wir sind ja heute auch im Stotterfunk erfreulicherweise zu Gast, oft geht es auch einfach zum Beispiel darum, eine Therapie zu finden. Und dann ist es jetzt gar nicht so, dass wir dann sagen, ja, dann musst du aber die Therapie machen oder die Therapie machen, sondern auch erstmal gucken, was sind denn vielleicht für Erfahrungen schon da? Hat jemand schon Therapien gemacht? Was war vielleicht davon gut und was war vielleicht nicht gut? Und dann versuchen wir eben vor dem Wissenshintergrund, den wir haben, zu gucken, ja, was kann man denn vielleicht noch machen? Oder vielleicht auch zu gucken, ja, woran ist es denn gescheitert? Was siehst du da selbst als jetzt Ratsuchender? Was glaubst du denn, woran es vielleicht am ersten Mal gescheitert ist? Um dann zu gucken, wie können wir dem jeweiligen Ratsuchenden möglichst gut weiterhelfen. Und da können wir uns eben auch viel Zeit für nehmen, erfreulicherweise aufgrund dieses Programms, in dem wir da sind. Also ich glaube, so diese Parteilichkeit ist etwas Besonderes und dass wir uns viel Zeit nehmen können für die Ratsuchenden und eben nicht das Patientrezept schon in der Tasche haben, sondern das zusammen versuchen mit dem Ratsuchenden zu entwickeln.
Also ihr geht speziell auf den Ratsuchenden ein, egal was er jetzt für eine Beeinträchtigung hat. Es gibt ja bei uns in der Selbsthilfeszene auch die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe. Vielleicht könnt ihr kurz aufzeigen, was ihr anders machen möchtet, worin ihr euch unterscheiden möchtet oder was möchtet ihr gleich machen, dass ihr vielleicht darauf noch kurz eingeht.
Da kann ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Wir sehen uns da wirklich als Ergänzung zur Bundesvereinigung. Also die Bundesvereinigung ist natürlich die Bundesvereinigung und die ist natürlich bundesweit sichtbar und war schon vor uns da und ist auch sichtbarer, als wir das vielleicht im Moment noch sind. Und die Bundesvereinigung ist halt Anlaufpunkt, den man am schnellsten findet mit den ganzen Informationsmaterialien und den Büchern, die Bundesvereinigung im Demosthenes Verlag herausgibt. Was unterscheidet uns jetzt aber? Also Filippo hat es ja schon ein bisschen gesagt, wir können uns Zeit nehmen, wir können auf den Ratsuchenden eingehen, das Problem wirklich durchdringen, nachfragen, wir können auch über längere Zeiträume beraten. Also manchmal ist ja ein Problem nicht mit einer Antwort erledigt, sondern braucht ein bisschen länger oder entwickelt sich im Laufe von Monaten, dass man erstmal eine Erstberatung macht, dann versucht derjenige was und dann ist derjenige nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr nochmal bei uns. Und das unterscheidet uns. Vielleicht unterscheidet uns auch die persönliche Beratung, dass man eben zu uns direkt in die Beratungsstelle kommen kann. Das ist sowas, wir können auch mit hingehen in die Schule zum Beispiel, wenn es da Probleme gibt, dass die Möglichkeit gibt es auch. Aber im Großen und Ganzen sehen wir uns wirklich als Ergänzung. Wir haben eben diese beiden Stellen, diese beiden Teilzeitstellen nur für die Beratung zur Verfügung. Und die Zeit, die nehmen wir uns eben auch gerne dann für die Ratsuchenden.
wenn ich hier noch mal eine Kleinigkeit nur ergänzen darf, vielleicht, bevor wir weitergehen, ist einfach nur, ich möchte auch noch mal sagen, dass wir ganz viel natürlich auch gemeinsam haben. Also es gibt auch ganz viele Berührungspunkte und wir stehen auch in ständiger Verbindung eigentlich zur Bundesvereinigung. Nur schon dadurch, also wir verweisen immer wieder auf die hervorragenden Informationsmaterialien. Ich glaube auch, wir beraten in vieler Hinsicht ganz ähnlich. Was wir eben nicht machen, was aber die Bundesvereinigung macht und sehr wertvoll ist, eine Fachberatung. Wir sind eben keine LogopädInnen im Sprechraum, sondern wir sind nur Selbststotternde und das machen wir auch immer klar. Das heißt einmal, wir therapieren nicht und wir haben jetzt auch nicht das Fachwissen, das eine Logopädin oder ein Logopäde hat. Wir haben da versucht nachzuarbeiten, soweit wie uns das als Selbstbetroffenen möglich ist. Aber um das so vielleicht nochmal zusammenzufassen, ich glaube, eigentlich machen wir ganz viel, was man auch in der Selbsthilfe macht, nur wir können es mal auf einer hauptberuflichen Basis machen. Und das heißt schon, dass wir ganz andere Zeitmöglichkeiten zum Beispiel haben. Ich glaube, jetzt als jemand, der eine Selbsthilfegruppe leitet, man kann sich normalerweise nicht 1,5 Stunden für eine Beratung Zeit nehmen und das vielleicht sogar noch 5-mal hintereinander. Wir könnten das. Also, und das ist, glaube ich, ein großer Schatz eigentlich. So empfinde ich das zumindest. Und da bin ich dankbar für, dass wir das können, dank der finanziellen Förderung.
Also vielen Dank für eure Antwort. Mir war vor dem Interview vieles nicht klar, dass ihr zum Beispiel für andere Beeinträchtigungen auch da seid. War mir jetzt so wirklich nicht klar. Und ich finde es gut. Ihr könnt jetzt vielleicht nochmal sagen, wo man euch findet, wie man euch findet, wo ihr in Berlin, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, euer Büro ist, dass ihr vielleicht nochmal kurz die Zuhörer sagt, wie man auf euch trifft. Es gibt eine Homepage wahrscheinlich, könnt ihr kurz mal sagen, und wo ihr zu finden seid.
Genauso, die zentrale Anlaufstelle ist tatsächlich unsere Webseite. Unter sprechraum-beratung.de findet man uns. Man kann uns eben per Mail, per Telefon, per Video Konferenz erreichen und uns anfragen, also auch Menschen aus der Selbsthilfe können unsere Beratung eben auch in Anspruch nehmen. Und ansonsten in Berlin sind wir in Berlin Charlottenburg zu finden, also im Westen von Berlin, im Südwesten von Berlin sind wir da zu finden. Also wenn man vielleicht mal nach Berlin fährt, dann kann man uns auch gerne besuchen kommen. Ansonsten ist es schneller und einfacher, wenn man uns über die Webseite erreicht.
Charlottenburg ist sehr schön, will ich noch sagen. Und aber vor allen Dingen, weil das vergessen wir ganz oft, also unsere Beratungen sind natürlich kostenlos. Also dadurch, dass wir finanziell gefördert werden, niemand muss da etwas für zahlen. Also das möchte ich nochmal betonen. Insofern stecken da jetzt auch keine geschäftlichen Interessen hinter.
Super. Dann vielen Dank für euer Gespräch, für die Rede und Antwort hier bei uns hier bei uns gehalten habt. Und ja, ich fand ein sehr, sehr schönes Gespräch und dass ihr vielleicht noch mal kurz einen Satz sagt und dann wart ihr im Freien Radio für Stuttgart bei uns im Stotterfunk und ich hoffe, wir sehen uns mal. Ich komme mal nach Berlin. Im August bin ich da und dann komme ich euch mal besuchen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Anja, dass wir hier beim Stotterfunk was sagen durften, dabei sein durften und den Sprechraum vorstellen konnten. Ihr macht hier mit dem Stotterfunk, mit dem Radio wirklich eine super Programm und vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Genau, von mir vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften und weil du gesagt hast, wir sollen vielleicht noch einen Satz sagen. Ja, würde ich gerne. Und zwar einfach nur allen stotternden Menschen, die jetzt zuhören, würde ich gerne sagen, habt unbedingt den Mut, euch eurem Stottern zu stellen. Vielleicht auch gerade den manchmal etwas traurigeren oder etwas schwierigeren Aspekten. Und seid sicher, dass ihr gute Hilfe finden könnt. Und wenn ihr die alleine nicht findet, wendet euch an die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe. Wendet euch gerne an den Sprechraum. Wir helfen euch dabei, gute Hilfe zu finden.
Und man kann sich natürlich auch an die ortsansässigen Selbsthilfegruppen wenden, wie hier bei uns auch in Stuttgart oder in anderen vielen Städten. In Deutschland gibt es sehr, sehr viele Selbsthilfegruppen. Dort findet man auch Hilfe unter Gleichgesinnten. Und ja, das finde ich ein sehr, sehr schönes Abschlusswort für Filippo. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch und wünsche allen euch allen einen schönen Abend. Tschüss.
Das war Tango in Harlem von Touch and Go. Ja, vielleicht noch ein kleiner Rückblick auf das Interview mit Tobias Haase und Filippo Smerilli. Simon, du warst bei den Aufnahmen dabei. Wie war das für dich? Wie war dein Eindruck?
Ja, wie es die Anja vorher auch schon gesagt hat, war mir auch vieles neu. Ich habe dieses Programm, kannte ich, also dieses von dem Programm, wo der Tobias zu Beginn erzählt hat, dieses Partnerschaftsprogramm, und ich finde es nach wie vor ein ganz interessanter Ansatz. Also Erfahrene aus Selbsthilfegruppen, aus Beratungsgesprächen oder Beratungserfahrung haben die Möglichkeit, das auch zum Beruf zu machen. Mhm. Was mir auch neu war, was ich ganz interessant finde, natürlich ist ein Schwerpunkt Stottern, aber auch, dass sie einfach da nicht stehen bleiben, sondern auch die Möglichkeit nutzen, andere zu beraten oder ihnen zu unterstützen, wo sie können. Und ich glaube, jetzt wenn man dann eine gewisse Zeit dabei ist, die machen das ja auch schon eine gewisse Zeit, dann hat man da einfach gewisse Erfahrungen und weiß auch, wo man sich hinwenden kann. Baut sich vielleicht ein eigenes Netzwerk auf oder hat vielleicht auch Kontakt zu anderen Gruppen. Ich weiß, dass es im LV Baden-Württemberg auch mal im Gespräch war, aber nicht zur Umsetzung kam. Aber was wir auch gehört haben, dass das demnächst verlängert werden soll oder dass da eine neue Runde gedreht wird und da gibt es eine neue Möglichkeit, nicht nur für den LV Baden-Württemberg, sondern ich finde es allgemein eine tolle Möglichkeit, eventuell sein Hobby in Anführungszeichen oder seine Gaben, wenn es beraten oder Hilfestellung gebend ist, eventuell auch zum Beruf zu machen und wenn es bloß nebenberuflich ist. Mhm.
Find die Idee auch gut, Beratung von Betroffenen für Betroffene, weil da kann man gut sich reinspüren, was der andere jetzt wirklich für Sorgen hat. Man kann sehr individuell beraten. Andererseits stelle ich es mir natürlich auch schwierig vor, so als Quereinsteiger. Du musst ja dann viel lernen, gerade die ganze Rechtssituation, du musst wissen, welche Adressen gibt es, zu wem kann man gehen, wenn man welches Problem hat. Da braucht es viel an Grundlagenerarbeitung, denke ich. Aber wenn das mal steht, dann glaube ich, dass das ein sehr gutes Hilfsmittel ist. Und wir haben ja die zwei Jungs jetzt gerade kennengelernt und das fühlt sich sehr gut an für mich. Und deshalb haben wir sie auch reingenommen. Wir geben das auch sehr gern weiter. Hier nochmal die Adresse www.sprechraum-beratung.de. Das Büro ist in Berlin, leider, aber auf der Homepage steht ausdrücklich, wir helfen Sie zu beantworten, also da geht es um Fragen, was sind typische Fragen, die Stottern auslöst. Wir helfen Sie zu beantworten bundesweit. Von daher kann man sich auch, denke ich, im Zeitalter der Videokonferenzen gern dorthin wenden. Und ist dort sicher sehr gut aufgehoben, das ist mein Gefühl.
Den Eindruck habe ich auch und die waren wirklich auch sehr sehr offen, sehr kommunikativ, mit einer ruhigen und sachlichen Art. Das kommt auch, glaube ich, an und da fühlt man sich einfach gleich auch wohl.
So fühlt sich das für mich auch an. Wer den Filippo Smerilli übrigens näher kennenlernen wollte, der ist Referent auf unserem Bundeskongress Stottern und Selbsthilfe in Mannheim dieses Jahr. Da kommen wir aber im zweiten Teil der Sendung nochmal dazu. Jetzt machen wir eine kleine Musik und dann geht's weiter mit dem Interview, das die Gabi mit der Anja Herde geführt hat. Was spielen wir denn? Theodor Schittstorm, Extrawurst, das ist ein sehr lustiges Stück. Die Extrawurst von Theodor Schittstorm. So, wir sind in der zweiten Stunde angelangt und kommen zum zweiten Interviewblock. Die Gabi hat ein Interview geführt mit der Anja Herde von der BVSS. Habe ich in zwei Blöcke dann geteilt. Im ersten Block geht es um die BVSS, um die Öffentlichkeitsarbeit, um das Erscheinungsbild. Es gibt ja eine neue Homepage. Und da reißen wir schon mal diese Online-Themenabende an, die geplant sind. Der erste war jetzt schon, der zweite ist noch in Vorbereitung. Wir hören einfach mal rein, die Gabi mit Anja Herde.
Willkommen im Stotterfunk. Mein Name ist Gabi Eder und ich begrüße jetzt Anja Herde. Hallo.
Hallo Gabi, schön, dass ich jetzt hier bin und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin die stellvertretende Vorsitzende der BVSS und unter anderem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, und dann kannst du einiges bestimmt erzählen über die neuesten Veränderungen in dem Erscheinungsbild oder Auftreten von der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe. Wie sieht das jetzt zum Beispiel auf der Webseite aus?
Richtig, ganz genau. Also es gab ja ein riesengroßes Projekt zur Überarbeitung der Öffentlichkeitsarbeit und dazu zählt unter anderem die Überarbeitung der Website der BVSS, die seit Juli online ist, in einem frischen Look mit den neuen Farben, dem neuen Layout. Genau, also es gibt auf alle Fälle viele Informationen, aber nicht mehr ganz so viele wie auf der alten Seite. Also die Inhalte wurden letztendlich verschlankt, auch ein bisschen mehr fokussiert. Es sind viele schöne Fotos entstanden, auch mit Betroffenen, die wir auf der Internetseite abbilden. Also guckt da gerne mal rein. Es lohnt sich und die Internetseite ist jetzt auch für mobile Endgeräte viel, viel besser einsehbar, lesbar. Genau.
Egal mit welchem Gerät, man kann sich also immer voll informieren und hat keine Einschränkungen mehr, weil es zu klein ist.
Richtig, ganz genau. Es hat sich auf alle Fälle wirklich gelohnt, so viel Zeit und auch Geld da reinzustecken. Und das war ja wirklich auch wirklich nötig, weil die alte Website, ja, die bestand ja schon seit gefühlten Jahrhunderten. Und das ist wirklich schön. Also ich bin stolz auf das Endergebnis, an dem viele, viele von uns, auch viele Ehrenamtliche mitgewirkt haben. Also mal vielen Dank.
Nicht nur ein neuer Look für die Webseite, sondern es gibt auch noch neue Angebote, habe ich gesehen. Kannst da näher drauf eingehen.
Richtig, wir haben einen Online-Themenabend ins Leben gerufen. Die Idee entstand auf der letzten Mitgliederversammlung, die ja auch online stattfand, zum ersten Mal aufgrund von Covid und der ganzen Umstände. Und da jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren die LVs und die auch die Selbsthilfegruppen viele Erfahrungen in Sachen Online-Formate gesammelt haben und damit auch erfolgreich waren, entstand der Gedanke, dass auch die BVSS so ein entsprechendes Online-Format anbieten kann, um einfach hier auch Mitgliedern und Interessierten, die sonst auch gar nicht die Möglichkeit hätten, an einem Selbsthilfetreffen irgendwie teilzunehmen, dass wir hier eine Art Gefäß für diese Menschen schaffen, um sich über Stottern und alle möglichen Themen auszutauschen. Und dieser Online-Themenabend startete am 11. Mai. Bisher zum Thema Eltern mit stotternden Kindern. Es werden aber noch andere Themen folgen, wie zum Beispiel auch am 16. September zum Thema Stottern und Beruf. Genau, und der Abend ist initiiert, organisiert und auch durchgeführt von Mitgliedern und Interessierten. Und das ist letztendlich auch die Zielgruppe, die wir damit ansprechen wollen.
Also es kommt direkt von Betroffenen, was denen quasi auf den Nägeln brennt, könnte ein Thema auch für so den Themenabend sein. Das müsste man halt dann anfragen, oder wir müssten in der Geschäftsstelle müsste man feststellen, ui, da kommen ganz, ganz viele Fragen zu, da würde es sich zu lohnen, so einen Themenabend anzubieten oder so, ne, dass auch mal andere Themen vielleicht drankommen als jetzt Angebote, die schon eigentlich auf der Seite der Bundesvereinigung schon da sind.
Also. Genau, also der Impuls zu einem Abend kann sowohl aus der BVSF kommen, aus der Geschäftsstelle kommen, als auch von den Mitgliedern, ja. Und die Abende finden in unregelmäßigen Abständen statt, ne? Also wenn es unter Umständen in einem Monat auch irgendwie kein Thema gibt, was auf den Nägeln brennt, ist das auch nicht schlimm letztendlich. Und die BVSS übernimmt die Werbung für die Abende und stellt den Zoom-Account auch zur Verfügung. Ne? Und unter Umständen helfen dann auch nochmal Mitarbeitende aus der Geschäftsstelle bei der Umsetzung des Abends, ne? Irgendwie durch technischen Support oder so, ne? Das ist auf alle Fälle denkbar und ist auch in der Vergangenheit schon so gehandhabt worden.
Ja, das war Udo Lindenberg, dieses Jahr 75 geworden, mit Gerhard Gösebrecht, der früher in seinen Frühzeiten so lustige Charaktere erfunden, wie Öle Pinguin oder Elli Pirelli oder Ricky Masurati, Rudo Ratlos und so weiter. Und das sind Lieder, die höre ich eigentlich immer noch sehr gern. Deshalb hier heute auch gespielt Udo Lindenberg anlässlich seines 75. dieses Jahres, bisschen verspätet. Zweiter Block, Interview Gabi mit Anja Herde. Da geht es dann schwerpunktmäßig mehr um die Themenabende. Jetzt steht ein Themenabend an Stottern und Beruf. Und da hören wir jetzt was dazu.
Weißt du, wie gut das angenommen wird? Also jetzt zum Beispiel bei den Eltern stotternder Kinder sind es 10, 50?
Nein, es sind durchaus, also soweit ich weiß, waren da bisher auch so 80 Personen oder mal 50 Personen, also durchaus jede Menge, oder auch irgendwie mal 40 Personen, ne? Das hängt natürlich auch immer von dem Thema ab und auch von der Breite der Zielgruppe, aber es wird auf alle Fälle gut angenommen. Es gab in der Vergangenheit schon Online-Abende zum Thema Stottern und Schule, organisiert auch durch die BVSS, und die sind immer super gut angekommen. Also da gab es wirklich ich glaube sogar auch wirklich 80 Teilnehmende bis irgendwie so 100 oder sowas. Also das hat auf alle Fälle großes Potenzial, und das Gute ist da natürlich, dass man dass man sich einfach einschalten kann. Man kann noch einfach nur zuhören, ja. Man kann aber sich auch einbringen letztendlich, ne? Und ich finde das ganz ein super Format, und das wollen wir hier weiter testen, anbieten. Genau. Mhm.
Und ein weiteres Thema soll dir auch dieses Stottern und Beruf werden. Wie kann man sich das vorstellen? Was sollte da Thema sein?
Also bei Stottern und Beruf ist es ja so, das entstand ja ursprünglich aus dem langjährigen Projekt Stottern und Beruf, wo aus jedem Landesverband auch sogenannte Multiplikatoren ausgebildet worden sind, um in den Landesverband für das Thema Stottern und Beruf, also für Berufseinsteiger, als auch für schon Betroffene im Arbeitsleben, diese Menschen zu unterstützen, Angebote zu machen und so weiter. Oder auch die Öffentlichkeit, wie Arbeitgeber über Stottern aufzuklären. Und auch diese Multiplikatoren werden an dem Abend dabei sein. Und wir werden einfach schauen, welche Fragen gibt es auch von Mitgliedern, von Interessierten. Unter Umständen sind auch Ansprechpersonen aus Unternehmen dabei oder von Arbeitgeberseite, wo wir hier Fragen besprechen. Das wollen wir an dem Abend halt machen, ne? Also irgendwie eine wichtige Frage, die ganz oft kommt: Sollte man Stottern in der Bewerbung ansprechen? Ja, also sowohl im Anschreiben als auch in also dem Vorstellungsgespräch. Wie geht man in Bewerbungssituationen mit dem Stottern um? Ja, das sind oft brennende Fragen und diese Fragen werden wir an dem Abend besprechen und dann werden wir schauen, was sich daraus auch noch weiter ergibt. Ne? Also vielleicht gibt es auch dann von dem einen oder anderen auch noch Beratungsbedarf, ja. Also wenn wir schauen, was sich ergibt, ja.
Das heißt also, das ist damit nicht zu Ende, sondern wenn es sowas Weitergehendes gibt, was es nicht in der Veranstaltung selber bearbeitet werden kann, das kann auch dann individuell mit den einzelnen Teilnehmenden dann besprochen werden, also dass einer von den Multiplikatoren sich drum kümmert und das quasi zu Ende führt, bis die Fragen alle beantwortet sind.
Ganz genau. Was ich mir auch noch vielleicht als Ergänzung dazu, was ich mir auch noch super gut vorstellen kann, ist die USA, die haben auch solche Abende und was sie machen, ist, dass sie dort unter anderem auch Ansprechpersonen aus Unternehmen oder von der Arbeitsagentur einladen, um auch mit Betroffenen über Stottern im Arbeitsleben zu sprechen letztendlich. Ne? Also ich kann mir da auch wirklich noch super gut andere Dinge vorstellen und da werden wir sehen, was sich daraus noch ergibt.
Das heißt, es ist also ein Start mit dem Einsteigerthema und ja, je nachdem, was kommt, können wir das also fast beliebig erweitern.
Richtig, ganz genau.
Das hat Perspektive. Ja, wer dann daran teilnehmen möchte, sollte sich den Termin vormerken. Das war, wenn ich das richtig verstanden habe, der 16.09. Von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Es gibt da einen Zugangslink, der wird auf der Webseite veröffentlicht. Und dann kann man sich also ohne weitere Kosten dazu schreiben. Also nur was jetzt das Internet angeht, die Provider-Kosten, das ist dann natürlich leider nicht ganz kostenfrei, aber ja, das Angebot selber ist kostenlos.
So, ganz genau.
Dann bedanke ich mich, Anja,
für die
Informationen und das Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Tschüss, das wünsche ich dir auch. Ganz herzlichen Dank. Tschüss.
Herzlich willkommen zurück im Stotterfunk. Das waren die Ramones, Rockaway Beach. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und an dieser Stelle kann ich auch mal ein großes Lob platzieren. Immer wieder faszinierend, Michael, wie du dieser Finish passend zum Thema Sommer, Sommerfeeling, Urlaub. Ich bin begeistert und die Musik ist toll. Ich kann nicht sagen, von wem es ist. Ich kann nur sagen, Musik gut oder nicht so gut, gefällt mir, ja, nein. Also mehr interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen Hammer, der Michael, der da ein Faible dafür hat und das gerne macht. Deswegen sind da die Aufgaben klar verteilt und auch, glaube ich, gut verteilt.
Ja, wer gern mehr Musik hören möchte, morgen Abend, Freitag, 8 bis 10, Suchtstation für Musikjunkies.
Auch von Michael. Bist du 2 Stunden alleine, oder?
2 Stunden alleine, allerdings leider vorproduziert, aber...
Aber, also, wer noch mehr hören will, tolle Musik. Da kommt auch härtere Musik, hat er vorher gesagt.
Ja, ein bisschen Rock, Punk, Indie, Ska, die Richtung.
Wer das hört, sehr gerne einschalten. Genau. Wir kommen zum nächsten Thema. Der Kongress Stottern und Selbsthilfe in Mannheim steht vor der Türe. Noch knapp 2 Monate. Stattfinden wird er vom 1. bis 3. Oktober 2021. Wir beide sind Mitglied des Orga-Teams und wollen heute etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Nichts Geheimes, aber vielleicht Informationen, die ihr so vielleicht noch nicht bekommen habt. Michael, darf ich dir eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Warum sollte man sich unbedingt noch anmelden zum Kongress?
Ja, zum einen, weil es noch freie Plätze gibt, zum anderen, weil es eine tolle Gelegenheit ist, sich zu treffen. Zumal ja der Kongress letztes Jahr in Dortmund ausfallen musste, leider Corona-bedingt. Wir sind positiv gestimmt. Wir planen trotz wieder steigender Corona-Zahlen einen Präsenzkongress. Hoffen, dass der dann auch stattfinden darf. Wir gucken dann noch, wie wir die Übernachtungsmöglichkeiten vielleicht anpassen müssen. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass es was gibt. Es gibt ein interessantes Programm, ist geplant, geht am Donnerstag schon los. Aber da gehen wir vielleicht später noch genauer drauf ein. Wie gesagt, es ist ein tolles, motiviertes Team. Wir sind da dran. Wir haben schon viel Vorarbeit geleistet, Arbeitskreise rausgesucht, Podiumsdiskutanten rausgesucht und freuen uns auf euch. Und wie gesagt, es ist eine super Gelegenheit. Ich war auch schon auf mehreren Kongressen selber. Eine super Gelegenheit und sehr, sehr, sehr reichhaltig einfach. Man geht dann danach heim, hatte sehr gute Gespräche, gute Begegnungen. Man hat gemerkt, dass man doch nicht allein ist auf der Welt mit seinen Gedanken, mit seinen Herausforderungen. Man lernt neue Leute kennen, aller Altersstufen. Man kann neue Freundschaften bilden. Ist einfach eine rundum tolle Geschichte.
Das ist so schön formuliert. Ich hätte es nicht besser machen können. Genau, und bei allem, was aktuell ist, die Zahlen gehen wieder hoch. Vielleicht beunruhigend, wir haben da wirklich einen Blick drauf. Wir sind wirklich auch sehr bemüht, da wirklich das Bestmögliche zu machen und bestmöglichen Schutz zu bieten mit Schutzkonzept und so angepasst auf die aktuelle Situation. Also das sollte nicht dagegen sprechen, da zu kommen. Ja, und ich glaube, die Sehnsucht ist bei mir auf jeden Fall ganz, ganz groß, Bekannte wieder zu treffen und einen Kongress zu machen, wie er stattfindet. Wir hoffen präsent, wir hoffen so wie geplant bisher. Und wenn nicht, gibt es auch andere Wege, die wir finden. Mhm. Micha, du hast die Arbeitskreise schon angesprochen. Du hast die hauptsächlich verantwortet, hast dich darum gekümmert, um tolle Themen, um tolle Referenten. Kannst du uns einen Überblick geben, wo... Hat es noch Plätze, bei welchen tollen Arbeitskreisen lohnt es sich noch teilzunehmen?
Also vorangestellt, wir waren ein Team, natürlich ein Arbeitskreiseteam, mehrere Kollegen gemeinsam, mit denen ich dann arbeiten durfte oder wie wir gemeinsam gearbeitet haben. Wir haben uns überlegt, was kam die letzten Jahre gut an, was wollen wir gern Neues dazu machen und haben dann in Summe nach demokratischer Abstimmung 12 Arbeitskreise gefunden, die gut zum Kongressmotto passen aus unserer Sicht. Das da lautet selbstbewusst stottern. Und allein der Begriff selbstbewusst stottern gibt ja Freiraum für ganz viele Dinge. Selbst stottern, bewusst stottern, Selbstbewusstsein, das Stottern selbst. Also man kann das ganz weit ausbreiten. Und ich gebe jetzt mal so einen kleinen Überblick, was wir so haben an Arbeitskreisen. Zum Beispiel gibt es den Arbeitskreis 1. Ich bin ich und nicht nur ein Stotterer vom Edgar Störk. Schon sehr bewährter Arbeitskreis, den es auf LV-Ebene schon öfters gab. Dann Mut tanken von der Monika Böger, Stärke dein Selbstvertrauen, das gab's in Neumünster schon, das kam sehr gut an. Und die Monika macht aber ein etwas anderes Programm, wir wollen ja nicht das gleiche machen, was Neumünster gemacht hat, das heißt, da geht's auf jeden Fall weiter. Dann geht's gerade so weiter, Arbeitskreis 3, selbstbewusst im Gespräch, Arbeitskreis 4, Time to Dance, dass man ein bisschen seinen Körper spüren kann, Rhythmus spüren kann. Arbeitskreis 5, stimmig auftreten, da geht es auch um Haltung, die Haltung zum Stottern, die Haltung im Leben einfach. Dann Modifikationstechniken gegen das Stottern, was, wenn sie nicht funktionieren. Der Arbeitskreis ist leider schon voll mit dem Hartmut Zückner. Dann haben wir ein Maskentheater dabei, Theater ohne Worte, da habe ich im Vorfeld Bilder gesehen, das hat mir sehr gut gefallen, da freue ich mich drauf. Dann den traditionellen Buko-Chor natürlich, der dann mehrstimmig Lieder schmettern wird, denke ich. Dann haben wir noch gedacht, wir müssen was Fachliches reinnehmen. Gibt's den Arbeitskreis 9, wer die Wahl hat, hat die Qual. Überblick und Entscheidungshilfen zu aktuellen Stottertherapien, vielleicht ganz gut für Menschen, die jetzt neu in der Stotterszene sind oder junge Menschen, die sich nochmal ihrem Stottern stellen wollen und nach einer Therapie suchen. Dann gibt's den Arbeitskreis 10, Achtsamkeit, eine Lebenshaltung, Einblicke in Theorie und Praxis mit der Bärbel Siegfried Häberle. Da muss ich sagen, ich habe schon mal einen Arbeitskreis mit ihr gemacht, ein Wochenende Achtsamkeit. Das war sehr interessant und sehr schön. Und da freuen wir uns, dass wir die Bärbel gewonnen haben, dass sie da auf dem Kongress auch einen Arbeitskreis anbietet. Dann noch kreatives Schreiben, sicher auch eine interessante Erfahrung. Und am Schluss noch der Stefan Budinger mit Selbstsicherheit, Beziehung und Kontakt. Da geht es um Freude am Sprechen zu entwickeln, Schlagfertigkeit verbessern, mit unvorhergesehenen Situationen umgehen, Selbstbewusstsein und Empathie steigern, Kommunikation verbessern, Haltung und Präsenz zeigen. Also alles Dinge, die zum Thema selbstbewusst stottern passen. Platz gibt's noch in allen Arbeitskreisen, wie gesagt, außer in dem genannten vom Hartmut Zückner. Also kommt vorbei, macht mit und habt Spaß, lernt, genießt, freut euch.
Das hört sich doch sehr gut an. Also es lohnt sich. Ich werde noch ein paar weitere Gründe liefern, warum es sich lohnt, am Kongress teilzunehmen. Nach einer kurzen Musik, die der Michael wieder hervorragend herausgesucht hat, hören wir uns wieder. Bis gleich.
Bisschen Reggae Ska, Gypsy Magic mit dem Dub Syndicate.
Informationen zum Kongress Teil 2. Weitere Gründe. Ein tolles Programm wieder. Michael vorher schon richtig gesagt hat, ich möchte einfach einen kurzen Überblick geben, was euch erwartet und euch vielleicht ein bisschen Appetit machen auf das, was geht. Genau, Kongress selber fängt Freitag mittags an mit der Podiumsdiskussion. Wir wollen drumherum auch eventuell am Donnerstag für die, die schon früher anreisen, es haben sich welche angemeldet, im Rahmenprogramm, im Vorprogramm anbieten. Freitagmorgens bieten sich Stadtführungen an. Aber was da möglich ist, da sind wir noch sehr vorsichtig da, irgendwas raus zu posaunen. Wir haben gebeten, Interesse zu bekunden und werden dann, wenn es möglich ist, wahrscheinlich nach den Sommerferien zeitnah einfach noch eine Mail raushauen, Informationen raushauen. Was ist möglich? Stand dann halt dem, was da ist. Nun müssen wir wirklich flexibel agieren und da hoffe ich natürlich auf eure Spontanität. Wir müssen es auch sein. Ich denke, nur dann kann dieser Kongress in dieser Zeit gelingen. Genau, offizieller Start ist quasi mit der Podiumsdiskussion zum Thema selbstbewusst stottern. Michael in Verbindung vorhin mit dem Arbeitskreis, da schon ein paar Assoziationen, was da ist. Genau, wir haben 4 Referenten da und hoffen danach dann zu einer Diskussion noch zu kommen und einzuladen. Die Vite Lauer wird zum wird einen Impulsvortrag halten zum die Akzeptanz und Commitment-Therapie am Beispiel Stottern. Der Filippo Smerelli, den wir vorher schon gehört haben, im Sprechraum wird zum Thema sich dem Stottern stellen oder Empowerment mit Bewusstsein referieren. Der Georg Thum wird einen Vortrag halten zum Weck den Säbelzahntiger in dir vom Gesichtsverlust, freien Kontrollverlust und wie ein Schwimmbad helfen kann. Und Hartmut Zückner zum Thema Modifikationstechniken gegen das Stottern, was, wenn sie nicht funktionieren. Und dann hinterher Fragen zu klären, Meinungen auszutauschen mit euch zu diesem Thema oder zu Aspekten dieser Vorträge. Danach offizieller Start, Eröffnung in den Kongress mit ein paar Grußworten, mit einem offiziellen Start durch den Vorstand und entspannten Ausklang in den offenen Abend. Und dann rechts ins Bett gehen, weil der Tag drauf, Samstag, hat in sich, startet mit dem Frühstück und dann Arbeitskreise und Workshop, wo der Michael schon vorgestellt hat. Genau, dann Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen dieses Jahr. Deswegen rechnen wir mit einer hohen Teilnehmerzahl. Genau, dann abends Gala-Dinner, immer ein speziell tolles Abendessen in Buffetform. Genau, und dann der Gala-Abend, ein ganz buntes Abendprogramm mit vielfältigen Angeboten. Mit Überraschungen, sei da gespannt drauf. Wir haben da was im Petto. Wir hoffen, dass es stattfinden kann. Lasst euch drauf ein und hier zur herzlichen Einladung. Genau, und dann schon sind wir schon am letzten Tag. Das hört sich alles so schnell an. Aber die Zeit verfliegt da meistens. Man hat wenig Schlaf. Man ist dann froh, wenn es auch rum ist. Aber letzter Tag, der Sonntag mit einer ökumenischen Andacht mit einer offenen Bühne, wo man einfach sich auch ausprobieren kann. Vielleicht steht man zuerst mal auf der Bühne, will was sagen. Und wenn es bloß ein Gedicht ist oder stellt was vor oder sagt einen Aspekt oder gibt Feedback, alles ist möglich, alles kann, nichts muss. Genau, dann Mittagessen und individuelle Abreise und dann für uns als Kongressteam wahrscheinlich nach wenig Schlaf, nach spannenden, hoffentlich guten Momenten, dann zusammenräumen, ins Bett ausschlafen und dann geht das normale Leben auch leider schon weiter. Und dann die Hoffnung auf ein spannendes Jahr bis zum nächsten Kongress dann 2022. So viel kleiner Programmabriss. Ich hoffe, ich konnte etwas Appetit machen. Und ein Aspekt noch, warum es sich auch wirklich lohnt, wir sind nach wie vor ein motiviertes Team, auch wenn die Zahlen jetzt wieder hochgehen. Gerade jetzt ist wichtig, dran zu bleiben. Großteil der Vorbereitung ist getan, steht. Jetzt dürft ihr euch gerne noch anmelden. Wir haben noch ein paar Plätze. Und wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, wenn ihr noch ein Anliegen habt, kontaktiert uns per Telefon oder per E-Mail an das Anmeldeteam. Wir versuchen, das möglich zu machen, was möglich ist. Haben, wie gesagt, nach wie vor die Entwicklung der Zahlen im Blick und tun unser Bestes. Das kann ich euch versprechen, unser Möglichstes, dass ein toller Kongress stattfinden kann. Das soll für den Kongress gewesen sein. Nach einer kleinen Musik gehen wir noch ein bisschen auf die Gruppe ein. Wir haben uns letzten Montag getroffen, aber danach gleich mehr. Das waren die Undertones, bis hier kam der Sommer. Ausblick auf die Gruppe und gleichzeitig Rückblick. Wir haben uns vom Leitungsteam letzten Montag getroffen und überlegt, wie es im Herbst nach den Sommerferien weitergeht. Wir haben jetzt Sommerpause und wie geht es danach weiter? Klar ist, es kann keiner genau sagen. Wir hoffen alle, aber keiner weiß, wie die Lage im September sein wird. Deswegen haben wir gleich dazu entschieden, auch nicht, um da in Stress oder in irgendwas reinzukommen, den ersten Abend auf jeden Fall online zu machen. Da kennen wir uns aus, das klappt ganz gut. Da haben wir auch regelmäßig Teilnehmer und gute Teilnehmer und viele Teilnehmer. Und bei der Vorbereitung auf das Treffen am Montag im Leitungskreis ist mir auf der Website der KIS, also der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, eine interessante News ins Auge gestochen. Wir haben aufgerüstet, steht da. Und die KIS schreibt dazu, das hat mein Interesse geweckt, wie gesagt, es wird die Möglichkeit, jetzt auch hybride Gruppenabende zu machen. Hybrid ist damit gemeint, also dass man sowohl präsent als auch online dafür steht, als technische Ausrüstung, eine 360-Grad-Kamera, ein Zoom-Account, ein Laptop, ein Beamer zur Verfügung, sodass das möglich ist. Das ist natürlich eine neue Herausforderung auch für uns, der wir uns natürlich sehr gerne stellen, und da man mir eine Technikaffinität etwas nachsagt, was ich nicht ganz verneinen kann, Smiley, genau, habe ich natürlich das gleich in die Besprechung eingebracht, und wir haben gesagt, wir probieren das, wir testen das im Voraus mal, und gucken mal, was da für uns möglich ist, ob das eine Option ist für uns. Aber natürlich stellt sich dann die Frage, warum eigentlich nicht einfach zurück zur reinen Präsenz? Hat ja auch funktioniert davor, und da war online überhaupt kein Thema. Und dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Zum Beispiel haben wir einfach festgestellt bei den Online-Treffen, dass wir viel mehr erreichen. Viel mehr als in Präsenz. Und es gab die Abende auch in Präsenz, wo man allein war oder in kleinerer Gruppe das Programm nicht durchführen konnte, weil zu wenig da waren. Und das hat uns auch die Erfahrung haben wir jetzt gemacht, einfach den Blick über den Stadtrand Stuttgarts hinaus. Das haben wir einfach auch schätzen gelernt, dass da Leute, die Anreise nicht auf sich nehmen, weil sie doch nicht direkt im Speckgürtel von Stuttgart wohnen, sondern vielleicht auf dem Land, vielleicht auf der Alp, oder auch, ja, das muss ja gar nicht so weit weg sein. Remstal, wie immer, man hat einfach eine lange Anfahrt und das nimmt man nicht immer auf sich. Und so ist einfach der Zeitaufwand geringer, daran teilzunehmen. Und es hat wunderbar funktioniert, und ich glaube, jeder, der schon mal dabei war, nimmt gerne wieder teil. Und genau, das war so die Gedanken, dass wir das Positive, also von vielem Negativen, was Corona hatte, einfach dieses Positive, die Erfahrungen aus dem Online, es war nicht anders möglich, die wollen wir mitnehmen und wenn möglich kombinieren mit der Präsenz, dass man wirklich auch, der vielleicht kein Internet hat oder das nicht mag, im Raum sein kann, Präsenz in kleiner Gruppe, vielleicht zu Beginn noch, vielleicht irgendwann mal auch in größerer Gruppe, und da muss man auch gucken, wie das harmoniert, wie das funktioniert, das ist spannend, aber dem stellen wir uns gern und wollen da fortgehen. Aber wie gesagt, der erste Termin auf jeden Fall im September online nochmal. Der Michael wird nachher noch die Termine sagen. Und zum Ausblick gehört auch, dass wir gestern drei neue Logopädie-Schülerinnen aus dem sogenannten Unterkurs begrüßen konnten, der Schule für Logopädie, der SRH-Fachschule. Gestern war quasi das Ende des Oberkurses, die ja uns jetzt über ein Jahr begleitet haben, im Online-Meeting und unterstützt haben, wo uns gegenseitig respektieren gelernt haben, und dass es eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Es war ein toller Abschlussabend gestern, der fast schon mit emotionalen Momenten, ja, war die auch wertgeschätzt und hat das einfach auf beide Seiten als gut empfunden. Und auch die drei Neuen, die gestern vom Unterkurs dabei waren, hat schon gut angefangen, sie haben sich eigentlich gleich integriert gefühlt, gleich wohl gefühlt. Und vom Gefühl her, was meistens richtig ist, geht es, glaube ich, ganz gut weiter. Also wir freuen uns auf den neuen Kurs, bedanken uns nochmal auch hier offiziell für den Oberkurs und haben einfach gesagt, wir wollen, wenn es wieder möglich ist, zeitnah auch Präsenz. Wir kennen die gar nicht präsent, sondern nur online. Natürlich hat man ein Bild, aber wenn man die Person noch real trifft, ist es, glaube ich, noch was anderes. Wir wollen da noch gucken, wenn es möglich ist, wollen wir uns auch eventuell im Rahmen von einem Gruppenabend nochmal präsent treffen, in größerer Gruppe, um einfach, ja, so die gemeinsame Zusammenarbeit nochmal anzuschauen, die wirklich gut war. Und wir sind aber gespannt auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit mit dem neuen Unterkurs. So viel ganz grob aus der Gruppe. Genau, es gibt noch zwei interessante Termine die wird Michael nach einer kurzen Musik uns bekannt geben.
Okay, Weezer mit Holiday kommt jetzt, 3 Minuten, und dann machen wir noch einen ganz kurzen, kleinen, knappen Infoblock und dann sind wir auch schon am Ende. So, wie vom Simon angekündigt, noch ein paar Adressen zum Ende der Sendung jetzt. Die Gruppenabende sind ja immer am 4. Mittwoch im Monat, in den Sommerferien nicht. Das heißt, der nächste Gruppenabend ist am 22. September. Das wird, wie gesagt, ein Online-Gruppenabend sein. Dann geht's weiter am 27. Oktober und da überlegen wir dann, je nach Situation, hybrid, live oder doch wieder online, und müssen dann eben je nachdem von Situation zu Situation gucken. 24. November und 22. Dezember, das sind die 4 Gruppenabende, die dieses Jahr noch stattfinden. Am 11. September, Entschuldigung, 11. September ab 17 Uhr gibt es ein Sommerfest. Wir treffen uns im Neckar Biergarten in Bad Cannstatt. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich unter stottern-stuttgart@gmx.de. Der Stotterfunk sendet wieder am 30. September, also am Donnerstag vor dem Kongress. Wir überlegen noch, ob wir dann einen Teil vom Kongress senden oder ob wir vorproduzieren. Aber ich denke, das findet auf jeden Fall statt. Und am 30. Dezember gibt es einen wahrscheinlichen Rückblick. Das Freie Radio hat ja dieses Jahr auch Jubiläum. Freie Radio für Stuttgart hat dieses Jahr Jubiläum. Und vielleicht machen wir dann auch einen kleinen Rückblick dazu, wie es bei uns mit dem Stotterfunk anfing. Was noch zu sagen ist, es gibt ja im Wechsel die Sprechgruppe jeden zweiten Mittwoch im Monat. Die trifft sich weiter virtuell, also weiter über Zoom, weil das hat sich als gut herausgestellt, wenn man sich dann in diverse Räume zurückziehen kann, dort seine Sprechübungen machen kann und so weiter. Wer da Fragen dazu hat, wie gesagt, stottern-stuttgart@gmx.de. oder zum Radio stotterfunk@stottern-bw.de. Da erreicht er uns. Und wenn ihr Fragen habt zu der Sendung, Anregungen, wenn ihr gern mitmachen wollt, meldet euch. Wir haben immer ein offenes Ohr und freuen uns über Rückmeldungen. Das war's von meiner Seite. Michael Reichert an den Reglern heute, verantwortlich für die Sendung. Ich sag Tschüss und übergebe nochmal kurz an den Simon.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Es war mir eine Freude, mit dir die Sendung zu machen. Tolle Musik. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis bald.
Die Freude war ganz meinerseits. Vielen Dank, Simon. Ihr hört jetzt noch Brent Lewis, bisschen Trommelmusik, Dinner at the Sugar Bush. Viel Spaß weiter im Programm und ciao.